Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wo Rauch ist, ist Feuer. Vor 50 Jahren erschien einer der großen Titel der Rockgeschichte, Smoke on the Water von Deep Purple. Ein Feature von Ralf Beiderkell.
Good evening, ladies and gentlemen and others.
Also das ist jetzt, das ist ja keine emotionale Geschichte. Es geht ja mal nicht um Liebe, finde ich auch ganz gut.
Wir haben eigentlich textlich, wir haben nichts gedeutet. Wir wollten, dass es ballert, dass es ein guter Sound ist, dass es laut ist, dass es aus dem Westen kommt, darf man ja auch nicht vergessen. Das hat ja für uns auch eine große Rolle gespielt.
Ich weiß auch gar nicht, wovon die zweite oder dritte Strophe handelt. Ich kenne nur die erste.
Ich würde immer darauf setzen, dass der Text seine literarische Wirklichkeit hat und dass die Hörenden damit umgehen dürfen, wie immer sie es wollen. Und wenn sie darauf, wie du wieder aussiehst, alte Luftpumpe singen, ist das auch total in Ordnung. Das ist halt Musik, dankeschön, die ist dafür da.
This is a number from Machine Head.
Oder unbewusst kennen es alle. Smoke on the Water, der Hit der britischen Band Deep Purple. Die einen feiern das Stück als frühe Sternstunde des Hardrock, die anderen als die Mutter aller Gitarrenriffs. Das Internet in seiner Funktion als allwissende Müllhalde spuckt bei Suchanfragen gern die Information aus, dass Smoke on the Water in den USA das zweitbekannteste Lied nach der Nationalhymne sei. In Deutschland erklang es 2011 zur Verabschiedung eines Verteidigungsministers. Soll man die Geschichte eines solchen Gassenhauers überhaupt noch erzählen?
Jedes historische Ereignis oder historische Datum, das irgendwie eine Resonanz hatte, ist es doch wert, erforscht zu werden, oder? Ich meine, vielleicht jetzt nicht unbedingt im Sinne von, dass heutige Gitarristen was davon lernen, aber im Sinne von, was das kulturgeschichtlich so ist oder war.
Sagt Dietrich Dietrichsen, Deutschlands bekanntester Popkritiker und Poptheoretiker. Also bitte, man schreibt das Jahr 1971. Die britische Rockband Deep Purple ist auf der Suche nach ihrem Sound, nicht dem geschönten künstlichen Klang im Studio. Die nächste LP soll klingen wie ein Live-Konzert.
Außerdem, und das legt Ihnen das Label ans Herz, will man Einkommensteuern sparen.
Ergänzt der Musikjournalist und Buchautor Frank Schäfer.
Großbritannien war damals ein Hochsteuerland, eine Plattenproduktion zu Hause in London, ziemlich kostspielig. Im Ausland aufzunehmen ist aber zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr so was Besonderes. Die Rolling Stones hatten das im Jahr zuvor mit Ixalon Main Street gemacht, das an der Côte d'Azur entstanden ist.
Im Dezember 1971 führt eine Verkettung von Umständen im schweizerischen Montreux zu einem Superlativ der Rockgeschichte. Für alle Nachgeborenen hier die kurze Zusammenfassung der Ereignisse von einem Deep Purple-Fan, Jahrgang 1954.
Ja, also es war ja damals so, dass es in Montreux, ne, am Genfer See, gab es ja immer dieses Jazz-Festival. Ne? Live in Montreux gibt es ja ganz viele Platten. Ne? Und da hat es damals ein Konzert gegeben von Frank Zappa und The Mothers of Invention. Und zur gleichen Zeit war Deep Purple, die waren auch am Genfer See, die hatten sich von Rolling Stones, hatten die sich so ein mobiles Tonstudio, hatten die sich ausgeliehen und wollten damit am Genfer See, wollten sie eine Platte aufnehmen. Und dann hat wohl irgendein Fan, als abends das Konzert von den Frank Zappa war, hat wohl irgendein Fan mit so einer Leuchtpistole in die Decke reingeballert und der ganze Schuppe, die ist abgefackelt. Ja, Gott sei Dank ist keiner verletzt worden, ist auch keiner kaputt gegangen, keiner verbrannt. Ne? Und die Purple, die waren direkt gegenüber von der Seeseite, waren die in so ein Hotel untergebracht. Ja, und dann haben die gesehen, wie so der Qual über das Wasser zog. Ne? Ja, und dann haben die Smoke on the Water gemacht. Ne? Ja, ich meine, man muss eben nur da sein, wo man los ist. Da fallen einem auch gute Texte ein.
Soweit das Ruhrpott-Original Herbert Knebel, der sich als einer der wenigen an eine deutsche Fassung des Liedes wagte.
Durch die Siedlung
Am 4. Dezember 1971 spielen Frank Zappa und die Mothers of Invention das letzte Konzert, bevor das Casino in die Winterpause geht und die Purple im leeren Saal ihr neues Album aufnehmen wollen. Auf Einladung von Veranstalter Claude Nobs sehen sich Sänger Ian Gillan und Bassist Roger Glover das Konzert an. Nach ca. 80 Minuten kommt dann der entscheidende Moment. Frank Zappa beschreibt diesen Moment in seiner Autobiografie The Real Frank Zappa Book von 1988 so.
Mitten in Don Prestons Keyboard-Solo zur Komposition King Kong fing der Raum plötzlich Feuer. Irgendjemand im Publikum hatte mit einer Feuerwerksrakete in die Decke gefeuert, wodurch die Rattanverkleidung in Brand geriet.
Some stupid with a flare gun burned the place to the ground, singt Gillan. Irgendein Dummkopf also mit einer Leuchtpistole schießt die Holzdecke in Brand. Bald danach kommt heraus, es war ein tschechischer Flüchtling namens Zdeněk Špička. Der wird dann auch sofort gesucht von der Polizei, aber man findet ihn nicht. Die Legende sagt, er hat sich die Haare abrasiert, Haare und Bart abrasiert und ist untergetaucht. Und so wird er dann auch tatsächlich nie belangt.
Es geht schließlich um einen Schaden von ca. 13 Millionen Dollar. Das Publikum verlässt das Casino durch die Ausgänge. Zappa und die Mothers entkommen durch einen Tunnel, der von der Bühne in die Parkgarage führt. Draußen herrscht verständlicherweise Katerstimmung. In der Februarausgabe der schweizerischen Zeitschrift Pop erscheint der Bericht eines Augenzeugen namens Elias, vermutlich der damalige Journalist und Produktionsleiter H. Elias Fröhlich. Darin heißt es:
Don Preston war den Tränen nahe. Seinen Synthesizer hatte er in jahrelanger Freizeitarbeit so umgebaut und daran rumgebastelt, wie er ihn haben wollte. Der Verlust ist für ihn unersetzlich.
Und Don Preston hat eben so selbstgebaute Synthesizer gebaut, macht das auch bis heute. Also ist ein fast schon so eine eigene Synthesizer-Bautradition. Also so jenseits von Moog und Buchla und was es da so gibt, ist da so Don Preston noch mit seiner eigenen Welt unterwegs. Und dessen ganzes Equipment ist abgebrannt in diesem, bei diesem Brand in Montreux, von dem dieses Lied handelt. Also das, was da passiert ist, das Verbrennen dieser einmaligen von Don Preston gebauten Geräte. Und das fand ich dann, in diesem Zusammenhang wurde das Lied irgendwie interessant.
Die Purple haben ihren Aufnahmeort verloren. Zappa und seine Musiker dagegen die technische Grundlage ihrer Musik. Trotzdem entschließen sie sich, die Tour zu Ende zu spielen, mit geliehenen Instrumenten. Zappa behauptet später, dass nur die Kuhglocke von Ainsley Dunbars Schlagzeug noch verwendbar gewesen sei. Zappa-Fans wissen es besser.
Zappas Equipment verbrennt ja mehr oder weniger, aber eben auch nicht alles. Vor einigen Jahren habe ich mal auf der Zappanale gelesen und dort habe ich dann Wolfhard Kutz getroffen, den Macher des Festivals, vermutlich der größte Zappa-Fan auf diesem Planeten, mit einer riesigen Vinyl- und auch Devotionaliensammlung. Er zeigt mir also seine Sammlung und dazu gehört eben auch ein alter Gitarrenkoffer. Komm mal rüber, meinte er dann irgendwann zu mir, riech mal dran. Und tatsächlich, ich roch dran und der Gitarrenkoffer roch nach Rauch.
Ein Gitarrenkoffer als Weihrauchfass oder Holy Smoke für Reliquiensammler der Rockgeschichte. Während die Purple sich anschicken, aus dem Vorfall die größte Cash-Cow ihrer Karriere zu zeugen, kommt es für Zappa 6 Tage später bei einem Konzert im Londoner Rainbow Theater noch schlimmer. 2014 erinnerte sich Sänger Mark Volman alias Flo in der Dokumentation Freak Jazz, Movie Madness and Another Mothers wie folgt.
Das Konzert endete mit einem Höhepunkt. Wir kamen nach vorne, verbeugten uns. Das Publikum applaudierte und jubelte. Als wir uns umdrehten, um die Bühne zu verlassen, hörte das Publikum plötzlich auf zu jubeln, als ob jemand einen Schalter umgelegt hatte. Wir drehen uns um und Frank ist weg.
Und auch dieser Moment wurde auf Tonband festgehalten.
Thank you.
Okay.
Ein vermutlich eifersüchtiger junger Mann hatte Zappa von der Bühne in den 3,5 Meter tiefen Orchestergraben gestoßen. Das Ergebnis? Ein Monat Krankenhaus und knapp ein Jahr im Rollstuhl. Die Kunde von dem Fall erreicht auch Deep Purple in der Schweiz. Und so singt Ian Gillan auf einer Live-Aufnahme für die BBC im März 1972 Break a Leg, Frank. Das kann man als Hals- und Beinbruch verstehen oder als Mangel an Empathie unter Rockstars. Vielleicht erwähnt Zappa deshalb in seinem Bericht der Ereignisse des 4. Dezember 1971 Deep Purple mit keinem Wort. Mittlerweile hat sich die Band mit ihren Instrumenten und dem mobilen Aufnahmestudio der Rolling Stones ein anderes Domizil gesucht. Das kleine Theater Le Pavillon des Sports. Aber auch von dort werden sie bald wieder vertrieben. Den Einwohnern von Montreux ist es einfach zu laut. Smoke on the water. Daraufhin ziehen sie in das leerstehende Grand Hotel um und beenden dort die Aufnahme. Smoke on the water. Am 25. März 1972 erscheint dann das derart entstandene Album unter dem Titel Machine Head. Zum Klassikerstatus verhilft ihm eine andere Aufnahme, die auf dem legendären Live-Album Made in Japan, das ursprünglich nur in Japan erscheinen sollte. Doch die Band ist derart begeistert, dass sie es weltweit veröffentlicht. Diesem Album zehrt eine ganze Generation von Rockfans. Child in Time wird der Blues-Tanzklassiker, Highway Star und Smoke on the Water die beliebtesten Luftgitarrennummern. Vom Beatabend im Gemeindezentrum bis zu Fußballjugendmannschaftsfeten.
Also ich mag es gerne, wenn die Gitarre im Vordergrund und so prominent da ist und bin dann eigentlich immer, also denk dann auch an keine Ahnung, sich fallen lassen und tanzen und saufen und jung sein, obwohl das gar nicht wirklich meine Zeit war, in der ich jung war.
Jenny Zülka, Jahrgang 1969, Buchautorin und Musikjournalistin.
Was das für mich immer noch hat, ist eben so ein man ist irgendwo und post blöd rum oder macht irgendwie, lässt die Haare fliegen, wenn man welche hat. Die meisten Partrock- und Metal-Typen haben ja alle überhaupt keine Haare mehr. Von daher ist das auch nicht das Wichtigste, aber es hat schon was mit sich gehen lassen zu tun. Also allein schon, dass man diese Frechheit besitzt, so laut zu sein, ne? und so verzerrt zu sein, das hat ja was sehr Raumgreifendes. So, hier bin ich und es ist mir scheißegal, was die anderen um mich rum jetzt hören wollen, ich mach das jetzt. Also es hat was von sich sehr frei präsentieren zu tun für mich.
Vermutlich war das einer der Gründe, warum Deep Purple auch in der DDR mit zu den angesagtesten Bands gehörten.
Ja, die Fanbase in der DDR von Deep Purple war natürlich riesig. Das waren ja diese drei Legenden, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple.
Götz Hinze arbeitet im Archiv von Deutschlandradio und hat das Rocklexikon der DDR geschrieben.
Uriah Heep oder vier Eckpfeiler, die natürlich eine große Resonanz im Osten haben. Und dann, was ja dann auch dazu führte, dass die Prudis, die ja nur im Osten damals auch eine recht bekannte Band waren, oder die bekannteste Band waren, noch bevor sie ihre großen Erfolge hatten, bei Amiga eine Single mit Highway Star, diesem wunderbaren Titel von Deep Purple, auch auf dem gleichen Album wie Smoke on the Water drauf, und auf der B-Seite mit Hellraiser von Sweet herausgebracht haben. Und die ist reißend weggegangen, diese Single.
Den gigantischen Erfolg von Smoke on the Water erklärt sich Götz Hinze so.
Es war natürlich auch der Beginn eines neuen Genres, was sich entwickelt hat, Anfang der 70er Jahre, also des Hardrock sozusagen, der harten Rockmusik. Und da sind natürlich die frühen Sachen natürlich viel eher dazu da, eine Legende zu werden, als Sachen, die später auf den Markt gekommen sind, weil sie halt die Gnade der frühen Geburt hatten, diese Titel. Und das ist für mich, glaube ich, ein entscheidender Punkt, warum eben diese alten Titel heute noch sehr gern sozusagen wahrgenommen werden. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass damit ein gewisser Nostalgieeffekt bei älteren Menschen wie uns vorhanden ist.
Meine Stammgäste möchte ich grüßen. Alles Gute. Und ich wünsche mir das Lieblingslied von The Purple, Smoke on the Water.
Also der Text hat uns natürlich damals als Teenies überhaupt nicht interessiert. Und gerade wir mit unserer Ostbiografie hatten natürlich den Nachteil, dass unser Englisch einfach nicht so gut ausgebildet war, um alle Texte genau deuten zu können oder viele Texte genau deuten zu können. Wir haben nicht gedeutet. Wir wollten, dass es ballert, dass es guter Sound ist, dass es laut ist, dass es aus dem Westen kommt, darf man ja auch nicht vergessen. Das hat ja für uns auch eine große Rolle gespielt, dass es gut klingt.
Ich weiß, dass das Konzert in der Deutschlandhalle war nach Maueröffnung, weil ganz viele Ostdeutsche, die Purple-Fans da waren, die sich eben seit Jahren darauf gefreut hatten, diese Band zu sehen und ganz rührend um kurz vor 8 begannen, den Countdown runterzuzählen, in der Annahme, dieses Konzert würde so wie die Tagesschau dann um 20 Uhr auch beginnen. Das war nicht der Fall. Stattdessen kam so um 21.20 Uhr die Vorband Axel Heilheckers Strange Sex auf die Bühne.
Das ist Matthias Binner, der gleich noch eine gewichtige Rolle spielen wird. Jetzt soll es nämlich um den Text von Smoke on the Water gehen. Dietrich Dietrichsen und Jenny Zülker.
Das sage ich nicht nur aus aktuellen Gründen, aber das ist natürlich ein Kriegsbild, ne? Smoke on the Water, Fire in the Sky. Irgendwie sowas Martialisches kam dann ja, also das entwickelte sich ja aus Hardrock in der Zeit, es wurde ja martialischer. Also es war, ging dann natürlich irgendwann so im Laufe der 70er mehr in Richtung Fantasy und Darkness und so, aber es waren nicht unbedingt Panzerschlachten, es waren eher so Rittergefechte, aber ja, aber auch da brennt der Himmel, ne?
Der Text dazu, Smoke on the Water, Fire in the Sky, macht sofort ein Bild auf, was jeder sofort versteht, vor Augen hat, nachvollziehen kann. Das hat eine gewisse Dramatik, vielleicht auch ein gewisses Ängstigungspotenzial, weil es brennt halt irgendwo. Es lodert, ja, da kann man alles mögliche reininterpretieren, was dann noch so lodert. Aber worum es dann wirklich geht, ich finde es nicht so schlimm, dass es jetzt tatsächlich nur um so einen blöden Studiobrand geht. Das ist zwar doof, aber es ist tatsächlich einfach nur eine Sache, die passiert ist. Die hätte man auch einfach ein paar Sätzen erzählen können, wahrscheinlich. Ne?
Aus dem Leben gegriffen und unprätentiös erzählt.
Matthias Binner gehört zu den Leitern der SAGO-Liedermacherschule. An den Kursen der 1989 vom Liedermacher und Poeten Christoph Stählin gegründeten Schule nahmen unter anderem Judith Holofernes, Bodo Wartke, Dota Kehr, Sebastian Krämer oder Max Prosa teil. Binner ist es gewohnt, sich Liedtexte genau anzusehen. Wie sieht es also aus mit dem Text von Smoke on the Water?
Ich nehme ihn mal in die Hand, damit man es gleich festmachen kann. Ich würde sofort die erste Zeile loben, weil sie mich in eine spannende Situation mitnimmt. Ich finde die Verwendung der ersten Person Plural total klug, weil es so ein Identifikationsangebot ist. Hey, wir alle fahren nach Montreux, an den Lake Geneva Shoreline. Vielleicht wollen wir da eine Platte machen. Hast du Lust mitzukommen? Och ja, der Frank Zappa ist auch da. Also hier ist eine ganz konkrete Story, die erstmal originell klingt und positiv. Gehe sofort mit. Ich fände dann diese Wende, also Frank Zappa and the Mothers were at the best place around. Soweit alles Ferien. Und dann wird in zwei Zeilen doch relativ lapidar, but some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Das ist auch jetzt schon mal reingegrätscht. Sowas gibt es aber. Also ne, hier wird eine Situation eingeführt, jetzt passiert das Unerwartete und der Chorus nimmt schon vorweg, was passieren wird, nämlich Rauch auf dem Wasser, Feuer im Himmel. So. Also alles gut, wobei ich hier vielleicht eine Zeile mehr oder zwei Zeilen mehr mir gewünscht hätte um diesen Vorgang. Ach ja, und dann ist noch was passiert. Ein Irrer kam und hat mit einem Flammenwerfer alles angezündet. Naja, das war lustig. So, es gibt einen Roland-Kaiser-Schlager, den ich da immer als Referenz habe. Ich hab mir geschworen, jetzt bleib ich allein, um niemals Gefühlen verpflichtet zu sein. Niemals. doch jetzt stehst du neben mir. Also der Sprung von niemals und ach komm, kommt die nächste Olle, ist mir da einfach zu schnell. Und das könnte man hier auch fragen. Aber es ist eben auch keck und eben, ich werde in das Lied reingenommen und sofort aber um 180 Grad gedreht, was mir da eigentlich erzählt wird.
Bei einem derart hastig hingehusteten bzw. unter dem Eindruck aktueller Ereignisse schnell abgefassten Text wie dem von Smoke on the Water kann sowas schon mal passieren. Binder sieht aber auch logische Brüche.
Ich würde immer kritisieren, dass aus dem Stupid, den ich für ein Singular halte, in der zweiten Strophe ein Plural wird. They burned down the gambling house. Weil ich natürlich schon neugierig wäre, ja, also jetzt aus unserer heutigen Fantasie, sind das Terroristen, sind das Durchgeknallte, ist es Putin, irgendwer wird es schon gewesen sein. Darüber erfahre ich ja eigentlich nichts. Und das würde mich unbefriedigt lassen. Dann kommt Funky Claude ins Spiel, das finde ich super. Also Frank Zappa ist eine Nummer, die man kennt, später werden die Stones zitiert. Funky Claude zum Beispiel war in dem erwähnten Songbuch noch Funky Crowd, weil keiner wusste, wer Funky Claude war. Ich las dann, dass das eben ein Tourmanager war, der die Band eben begleitet hat und sich auch in dieser Notsituation da als Lebensretter betätigt hat. Der wird da aber einfach so auf Augenhöhe mit Zappa reingehauen, das finde ich auch toll, weil es dadurch gleich plausibel wird. Ne, wir fahren nach Montreux, Frank Zappa ist da und der Claude macht alles mit, den stelle ich dir noch vor. Finde ich gut.
Fußnote. Die vielen divergierenden Erinnerungen der Zeitzeugen seien hier exemplarisch belegt mit einem O-Ton des 2013 verstorbenen Claude Nobs, der sich in Deutschlandfunk so erinnerte.
Und dort kamen die einen Abend mit einer kleinen so Philips-Kassette und sagten, Claude, wir haben für dich ein Stück geschrieben und gemacht, aber das kommt nicht auf die Platte, ist nur für dich. Und das Stück habe ich gespielt, das war Smoke on the Water, wo eigentlich die richtige Geschichte, We All Came Down to Montreux und so weiter, und in der Mitte der Platte steht mein Name, Frankie Claude. Und seitdem nennen wir alle die Rock'n'Roll, Frankie Claude, das ist jetzt mein Nickname.
Aus dem Funky Claude, also dem coolen Klaus, wird in seiner Erinnerung ein Frankie Claude. Und auch, dass Deep Purple den Song nicht veröffentlichen wollten, entspricht nicht ganz der Erinnerung der Bandmitglieder. Aber weiter im Text.
Insofern ist es hier dann eben, also im Vergleich zu vielen so Blutorgien, die es dann später im Metal gegeben hat, alles ganz angenehm sachlich. Ne? Da ist ein Haus abgebrannt, aber es ist nichts passiert. So, allemal erzählenswert, aber eben nicht Rain and Blood und Leichenteile vom Himmel und ich habe das Gehirn meines Rhythmusgitarristen durch die Nase gezogen, sondern doch eben, ja, wie gesagt, sehr, 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 sehr markant und irgendwie sehr, sehr, sehr spröde. Ja. Und dann wird die Geschichte halt zu Ende erzählt, das wäre dann im Theater, wäre jetzt so Pause und dann, ja gut, also we ended up at the Grand Hotel, it was empty, cold and bare. Tut einem natürlich so ein bisschen leid, dass sie jetzt in einem nicht so schönen Hotel gelandet sind, aber besser als wenn sie verbrannt wären. Und dann eben die Rolling Stones und ihr Truck auch halt gerade um die Ecke, so, und dann ein bisschen rotes Licht und ein paar schöne Betten. Ach, das war dann eigentlich doch ganz schön.
Im Gegensatz zu Frank Zappa hat die Montreux-Episode für Deep Purple ein Happy End. Die Textexegese wäre damit abgeschlossen.
Yep, Test, Test, Test. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5.
Hallo.
Es bleibt der Blick auf die Musik.
Ich weiß nicht, ist das laut genug? Oder? Ja, sonst können wir ansonsten noch gerne noch ein bisschen aufdrehen. Wir haben halt hier noch andere.
Till Paulmann ist Profi-Gitarrist und Gitarrenlehrer in Berlin.
Wenn er jetzt nicht so laut aufreißt, das wegen den Kollegen. Ja. Die melodische Komponente ist ja, dass du da... Ne, das sind ja die ersten drei Töne der Moll-Pentatonik oder Blues-Tonleiter, auch hier mit dieser sogenannten Blue Note. Ne, das ist dann die vierte Note, also wenn ich das so spiele, als einzelne Melodie, ne, ist es ja das, also die vier Töne, daraus besteht das ganze Ding. Man könnte sagen, rhythmisch ist es prägnant, weil es hier auf den geraden Zählzeiten ist, also 1, 2, 3 und 4 und 1 und 2 und dann auf die Uns geht, dann wieder 1, auf die geraden Zählzeiten und wieder geschickt wieder auf die uns rauft, also das so miteinander verknüpft, aber es sind eigentlich, also melodisch sind es nur vier Töne und harmonisch könnte man sagen, sind es diese sogenannten Power Chords, die man ja auch als Rockgitarrist kennt. Ne, also keine richtigen Dur- oder Moll-Akkorde, sondern nur Grundton und Quinte, ne? Wobei jetzt der Grundton oben die Melodie spielt und die Quinte jetzt als Quarte nach unten praktisch harmonisiert, ne? Also praktisch, ich könnte das Riff auch so spielen, ne? Und wenn jetzt der Grundton unten, jetzt so ist der Grundton oben und ich habe es in Quarten, was aber im Prinzip das Gleiche ist. Also ungeschlechtliche Quintakkorde im ziemlich optimalen werden deshalb auch ständig benutzt.
Die Quinte wird nicht aufgefüllt. Dadurch ist der Dreiklang nicht eindeutig. Er könnte Dur oder Moll sein. Das bleibt sozusagen dem Publikum oder den HörerInnen überlassen, das zu ergänzen. Das, was daraus folgt, aus diesem offenen Akkord oder Fast-Akkord, ist eben dieser Versprechenscharakter. Das wird jetzt gleich noch konkreter, das wird jetzt gleich noch was. Und was es wird, ist unklar, aber es ist irgendwie, wir haben es unter Kontrolle. Wir sind sozusagen diejenigen, die da nochmal diesen entscheidenden Mittelton einsetzen werden, der über das Tongeschlecht dann entscheiden wird. Es ist ein geschlechtsoffener, geschlechterfluider Akkord. Das ist da halt so wahnsinnig offensichtlich, weil es so dramatisch und ohne irgendeine weitere Idee ist. Passiert ja sonst da nichts. Also irgendwann setzt das Schlagzeug ein und der Bass, aber sonst ist da ja nichts. Da ist das halt ein gutes Beispiel dafür. Ne? Aber es haben die zahllose andere solche Sachen auch gemacht.
Wobei Ritchie Blackmore immer mal wieder behauptet hat, sein Riff sei die berühmte Tonfolge aus Beethovens 5. Sinfonie. Nur eben umgekehrt.
Ne, stimmt nicht. Also tonal stimmt es auf jeden Fall nicht. Nein.
Vielleicht hat Ritchie Blackmore auch einfach nur begriffen, dass Hardrock von den Nachgeborenen vor allem durch die ironische Brille gesehen wird. Seit der Mockumentary This is Spinal Tap von 1984, spätestens aber mit Filmen wie Wayne's World oder der Serie Beavis and Butthead sind Hardrock- und Metal-Posen ironisch gebrochen. Und allerspätestens mit der Abbildung von Ozzy Osbourne als alterndem Familienvater ist die Gefahr gebannt.
Da ist er! Da kommt er! Ich kriege ihn! Ich werde nicht mehr! Ich hab Schießen vor den Rauen, vor den Rauen
Und damit kommt auch schon die Zielgerade in Sicht. 1976 trennen sich die Purple, 1984 kommen sie wieder zusammen. Trotz Ausstieg von Gitarrist Ritchie Blackmore 1993 und dem Tod des Keyboarders John Lord 2012 spielt die Band unbeirrt weiter.
Es funktioniert halt so nach dem Prinzip der Argo, ne, aus der antiken Sage, ne, diesem Schiff, das während es existiert immer weiter umgebaut wurde, bis es dann eben aus völlig anderen Holz besteht, aber natürlich immer noch die Argo ist. Ne? Aber das ist ja ein verbreitetes Phänomen, das ist ja nicht beschränkt auf Deep Purple, dass solche Bands ein drittes, viertes, fünftes Leben haben und kein Originalmitglied mehr dabei ist. Ne? Hier bei uns auf dem Winterfeldplatz im Weihnachtsmarkt spielten neulich mal Dave D, Dozy, Bicky, Bick und Titch. Ohne Dave D, Dozy, Bicky, Bick und Titch. Also insofern, es ist... Ich meine, vielleicht ist Bicky noch dabei gewesen oder Titch, aber der Rest jedenfalls nicht, aber sie hießen noch so.
Mit anderen Worten, die Band wird sich irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes überlebt haben. Das Riff aber lebt weiter. Und es diffundiert bereits heftig in die nächste Generation.
Ja, von TikTok kennen die das. Die kennen alles von TikTok. Meine sind 15 und 18. Aber der Kleine kennt es auch von TikTok. Und weil das halt überall vorkommt.
Dieses Riff hat sich durchgesetzt. Es ist aus meiner Sicht bekannter als die Band selber. Und jedes Kind kann es aus irgendeinem Grund, obwohl es aus einer ganz anderen Zeit kommt, gleich mitsingen und hat es relativ schnell im Ohr. Oder kennt es meistens schon.
Kennst du es? Bam, bam, bam. Smoke on the Water. Klingt eher nach Almabtrieb.
Smoke on the Water 2022 im Tatort. Ein Klassiker der TV-Unterhaltung zitiert einen Klassiker der Musikgeschichte. Oder, je nach Sichtweise, einen musikalischen Untoten, den Zombie unter den Riffs. Die Antwort auf die Frage, ob man Smoke on the Water jemals wieder loswerden wird, kommt bei Dietrich Dietrichsen wie aus der Pistole.
Leider nicht.
Wo Rauch ist, ist Feuer. Vor 50 Jahren erschien einer der großen Titel der Rockgeschichte, Smoke on the Water von Deep Purple. Sie hörten ein Feature von Ralf Beiderkellen, Ton Andreas Stoffels, Redaktion Martin Hartwig.